Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge. Ich freue mich wirklich so, so sehr, dass ich dich, Anita, endlich überzeugen konnte, diesen wundervollen Podcast ins Leben zu rufen. Weil als ich selbst Teil des Teams geworden bin, hatte ich einen riesen Respekt vor dir, Anita. Vor deinem Wissen, vor deinem Können. Du bist auf DVDs drauf. Also es war einfach ein extremes Respektsverhältnis da. Und mittlerweile sind wir ja befreundet und wir haben viele, viele Abende am Wohnmobil miteinander verbracht. Das waren Abende mit den nicht enden wollenden Geschichten voller Liebe und Hingabe über dein Leben mit deinen Hunden. Was hast du erlebt und so weiter. Deswegen Podcast ist eine mega geile Idee gewesen von uns. Und ja.
Ja, ich hoffe, dass die Leute natürlich auch sehen, weil also dieser Wunsch von dir, meine teilweise auch sehr privaten Stories mit der Welt zu teilen, genau das hat mich überzeugt, den Podcast zu machen, weil es gibt unzählige Hundeerziehungstipps von mir in den sozialen Medien und dieser Podcast, der soll was sein fürs Herz. Es geht um meine Erlebnisse mit meinen Hunden. Es geht darum, wie es gelingen kann, eine Liebesbeziehung zum Hund aufzubauen, die von beiden Seiten, wo beide Seiten tatsächlich in der Tiefe berührt sind. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr darauf.
Ja, dann starten wir doch direkt mit unserer ersten Folge von Enttäuschungen und falschen Annahmen. Ich würde sagen, wir beginnen mal ganz am Anfang. Wie alt warst du denn bei deinem ersten eigenen Hund?
Ja, also ich wollte immer einen Hund. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie tief dieser Wunsch in mir verankert war, einen Hund zu bekommen. Aber ich habe halt keinen halten dürfen. Und so haben meine Eltern mir Streifenhörnchen gekauft und Meerschweinchen und Hamster. Also sehr, sehr viele Hamster. Hamster leben ja nicht so lang. Und ja, was soll ich sagen? Das war aber eben alles nicht das, was ich wollte. Und als ich dann endlich 18 war und ausgezogen bin, ich weiß, ich hatte noch nicht mal den Mietvertrag für meine neue Wohnung unterzeichnet. Was habe ich gemacht? Ab ins Tierheim. Und natürlich einen Hund geholt, ist ja klar. Und damals wusste ich gar nichts. Also das Wissen, was hätte ich gegeben, hätte ich damals das Wissen von heute gehabt. Und ich wusste gar nichts, ich wollte einfach nur einen Hund. Eigentlich war mir auch völlig scheißegal, was für einen. Und so kam ich zu einem damals, ich glaube, 2- oder 3-jährigen schwarzen Schäferhund namens Nero. Und der Nero war, also das, ich habe nie mehr so einen Hund, auch nicht in meiner Kundschaft getroffen, weil das war nicht nur ein Hund, der eine Leinenaggression hatte im Sinne von ich flippe aus auf andere Hunde, sondern es war ein Hund, der andere Hunde einfach töten wollte. Und ich werde nie vergessen, wie verzweifelt ich war, als ich dann nachts mit dem rausgegangen ist, also nachts, wo mich keiner gesehen hat, wo ich wusste, ich treffe niemanden, da konnte ich mit dem rausgehen, sonst konnte ich mit dem eigentlich fast nichts machen, weil irgendwo lauerte ja immer irgendein Hund und das war so, so schlimm, ich war so ratlos, ich war so hoffnungslos. Und natürlich habe ich meine, das muss man dazu sagen, was ich heute erzähle, ist ungefähr also 29 Jahre her oder so. Ja, 29 Jahre her. Und ich habe natürlich Hilfe gesucht irgendwann. Ich bin ja nicht weitergekommen. Und es gab damals eigentlich nur bei mir in der Gegend die Auswahl zwischen einem Hundeverein und zwischen einem Diensthundeführer, der auch angeboten hat, also Hundetraining angeboten hat. So, zum Diensthundeführer bin ich zuerst. Der hat gesagt, der macht einen Teletakt drauf. Aber die Vorstellung, meinen Hund irgendwie mit Strom abzuschießen, Moment, muss einen Schluck trinken. Die Vorstellung, meinen Hund mit Strom abzuschießen, ging überhaupt nicht in meinen Kopf. Also kam das überhaupt nicht in Frage. Und mein Hundeverein hat man diesen Hund genommen, hat ihn an einen Flock gebunden, hat gesagt, ich soll weggehen und hat dann Hunde vorbeigeschickt, hat sich angeschaut, wie der ausgeflippt ist. Also wie gesagt, bis zum heutigen Tag habe ich nie mehr einen Hund gesehen, der in einer derartigen klaren Absicht Hunden begegnet ist. Und ja, die haben gesagt, sie können mir nicht helfen. Und das war's. So, fertig.
Okay, um nochmal
Ja.
zum Anfang zurückzukommen. Das heißt, du mit deinen 18, also frisch gebackenen 18 Jahren, bist ins Tierheim gegangen. Und damals war das noch nicht so, ne? Mit diesen Kontrollen
Nee,
und
nee, nee,
alles
nee.
genau hinterfragen. Die haben die dir aber die Vorgeschichte erzählt. Warst du da so
Nein.
blauäugig, dass du gesagt
Nein.
hast, ja, das werde ich schon hinkriegen? Nee,
Nee.
okay.
Ich wusste nichts zu diesem Hund. Also der kam aus einer Beschlagnahmung, das wusste ich. Und mehr nicht.
Okay.
Aber ich meine, ganz ehrlich, Jules, aus heutiger Sicht, ja, ich meine, ich bin ja nicht mal ein Zwinger weit gekommen mit diesem Hund, ohne dass der seine Krallen in den Zwinger des anderen Hundes reingekrallt hat. Also aus heutiger Sicht hätte ich nie mehr so einen Hund genommen. Niemals. Ich war aber ein bisschen verrückt oder was, ja. Aber ich weiß nicht, was. Nee, ich habe gar nichts gedacht. Ich weiß, ich habe gar nichts gedacht, weil ich wollte einfach nur einen Hund. Endlich einen Hund. Fertig. Und deswegen habe ich Nero genommen. Und ja, unser Leben war Zeit seines Lebens. Er ist nicht sehr alt geworden. Ich glaube, 8. Dann hat er, ist er an einem Herzfehler gestorben. Und sein Leben war immer einfach eine Vollkatastrophe. Also, weil, wenn du so einen Hund hast, dreht sich alles um diesen Hund. Alles. Und zwar nicht im Sinne von, dass es dem gut geht und so. Darum, das meine ich gar nicht. Aber diese Tatsache, dass du so eingeschränkt bist, ja, du kannst gewisse Dinge nicht tun. Du kannst nicht bei schönem Sonnenwetter mit dem spazieren gehen. Das ging nicht, weil du immer Angst hattest, irgendwo taucht ein Hund auf. Und also ich habe damals gewogen, ich glaube, 48 Kilo. Und dieser Schäferhund hatte, ich schätze, 40 Kilo. Auch sowas würde mir nie wieder passieren. Ich würde mir nie wieder einen Hund anschaffen, der nahezu gleich oder womöglich noch schwerer ist als ich. Das würde ich nicht machen. Aber sowas halt nun mal, ja. Und das waren jetzt vielleicht nicht 12 oder 16 oder 18 Jahre miteinander. Aber ich sag dir ganz ehrlich, mir hat es gereicht. Ich habe diesen Hund
Natürlich.
sehr, sehr geliebt, wirklich. Ich habe ihn wirklich geliebt. Aber als er seine letzte Reise angetreten ist, war ich auch unglaublich erleichtert. Also ich hatte so, und ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, sofort wieder einen Hund zu holen, sondern ich wollte mich erstmal erholen. Also ich wollte erstmal wieder bei mir ankommen. Ich wollte erstmal wieder das Gefühl haben, egal wann ich das möchte, spazieren zu gehen. Und egal, wo ich das möchte, spazieren
In
zu
erster
gehen.
Linie halt einfach mal aufatmen, oder?
Ja,
Mal
genau.
das einfach mal wieder entspannen, mal wieder aufatmen und nicht überall an jeder Ecke irgendeine Gefahr vor dir sehen.
Ja, und es kam noch eine entscheidende, wirklich, also dieses keinen Trainer zu finden, der mir helfen kann, das hat damals schon, das war wie so eine Art Samen, der gesät wurde, weil ich gesagt, das kann nicht sein. Menschen, die so verzweifelt sind, müssen Menschen haben, die ihnen helfen aus dieser Verzweiflung heraus. Also das eine war dieser Same in mir, einfach den zu sehen und zu sagen, du wirst Hundetrainerin, es gibt gar keinen anderen Weg quasi. Warum? Weil du nicht möchtest, dass irgendjemand das erleben muss, was du erlebt hast. Das war meine Motivation. Aber es gab noch einen zweiten Grund oder ein zweites Motiv, so möchte ich sagen. Und zwar hatte ich, also ich habe nach dem Abi direkt studiert in Gießen und parallel dazu habe ich in Marburg ein Bistro aufgemacht, also ein kleines Bistro. Und das lag so sehr in so einer dunklen Ecke drin. Und eines Nachts, ich war ja immer nachts unterwegs, ja, bin ich mit Nero raus Und dann hat mich ein Betrunkener angegriffen. Also jetzt nicht lebensbedrohlich, aber er hat mich angegriffen. Und er hatte einen Regenschirm in der Hand, weil es an diesem Abend geregnet hat. Und ich habe mich gewehrt und der Hund hat gebellt. Und er nahm diesen Regenschirm und schlug den auf den Hund. Und was sagte der Hund? Macht's gut, löst dein Problem allein. Aus heutiger Sicht völlig klar, ja, der Hund wurde mit solchen Situationen vermutlich noch nie konfrontiert. Aber, und das ist in unserem Titel vom heutigen Podcast, das ist der Teil Enttäuschungen. Also Enttäuschungen sind ja was Schönes, weil sie sind das Ende einer Täuschung. Ja, diese Enttäuschung darüber, dass dieser Hund mich nicht verteidigt hat, ja. Ich hatte gehofft, Groß-Schwarz würde ausreichen, hat es aber in dem Fall nicht. Aber er hat mich nicht verteidigt, er ist weggelaufen. Er hat mich alleine gelassen in dieser Situation. Und das war wiederum auch ein Same, der gesät wurde, nämlich, dass ich damals, also ich muss das wirklich betonen, was ich in der heutigen Folge erzähle, sind meine Gedanken von damals, nicht von jetzt. Ja, und damals habe ich mir geschworen, nachdem diese Situation rum war, das passiert hier nie wieder. Nie wieder werde ich einen Hund haben, der mich nicht verteidigt. Und ja, das war quasi das Fundament, was Nero gebaut hat für mich. Zum einen, ich möchte irgendwann in der Lage sein, Menschen, die verzweifelt sind, zu helfen. Und zum anderen diese Tatsache, ich möchte, dass mein Hund auf mich aufpasst. Und ich wusste ja nicht, sorry, ein Schluck Wasser. Wenn man die ganze Zeit sappelt, muss man auch was trinken. Ja, so, und dann hatte ich natürlich einen Plan. Und den Plan werden jetzt ganz viele Hörer wiedererkennen. Der Plan war nämlich, beim nächsten Welpen wird alles anders. So, das werdet ihr kennen da draußen. Ne? Du hast einen Hund, der ist schwierig und du schwörst dir, beim nächsten Hund wird alles anders. So, habe ich mir auch gedacht. Also, mir war eins klar, ich will nie wieder von einem Hund im Stich gelassen zu werden. Dann habe ich recherchiert, immer noch dran denken, wir reden hier von vor 25 bis 30 Jahren, ja. Oh, so, und dann war ich ganz schnell beim Schäferhund, beim deutschen Schäferhund, und ich war ganz schnell beim Thema Schutzdienst. So. Und so kam ich zu meinem zweiten Hund, das war Laila. Eine Schäferhündin aus einer Körzucht. Und sie war 12 Wochen alt, als ich sie geholt habe. Würde ich heute nie mehr machen, das mit 12 Wochen den Welpen holen. Zumindest nicht bei der Rasse. Und ja, und dann kam ich dahin und da waren da die Kinder und die hatte einen weißen Fuß und deswegen hieß sie Weißfuß. Und das war alles so unfassbar niedlich und mein Herzchen war irgendwie total erfreut und dann hatte die so ein Fell, das sah auch ein bisschen merkwürdig aus, gell? Aber die Züchterin hat gesagt, ah, oh, die kriegt das schönste Fell und so, naja, was soll ich machen? Ich nehme mal diesen Schäferhund mit. So, ich hatte mit Laila, also sie hieß nicht weiter Weißfuß, ich hatte mit Laila genau einen einzigen schönen Tag und das war der erste. Das war der Tag, an dem ich sie geholt habe. Da habe ich mich mit einem Freund getroffen. Wir sind in ein Restaurant gegangen und haben was gegessen. Und Laila lag einfach unter meinem Stuhl, ohne dass ich irgendwas dafür getan habe, und hat sich entspannt. Und das war so, ich weiß nicht, das war unbeschreiblich geil. Ja.
Das komplette Gegenteil zu vorher.
Ja, für den Moment möchte ich meinen, für den Moment, ja, aber ja, es war mega, es war ganz toll. Naja, ich war ich war dann, damals habe ich natürlich auch alles gelesen und so, wie man das halt so macht, ne, über Hunde und so weiter. Und dann hieß es immer, ja, die haben einen Vollgetrieb und so. Und dann bin ich mit meiner Laila, nachdem sie 3 Tage bei mir war, bin ich auf so eine Wiese gefahren und habe sie da hingesetzt und dann habe ich sie gerufen. Also nochmal nichts ahnt aus heutiger Sicht. Sie ist natürlich nicht gekommen, haben sie nochmal gerufen, ist sie auch nicht gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, aha, ich mache jetzt das, was in den Hundebüchern steht. Wenn der Hund nicht reagiert, dann musst du weggehen. Ja, alles klar, habe ich mir gedacht. Und dann bin ich weggegangen von ihr in so einen Tunnel rein. Ja, und da habe ich dann gewartet und gewartet und gewartet. Und wer nicht kam, war Leila. Also habe ich so ein bisschen vorgelugt aus diesem Tunnel und sehe, wie mein Hund lustig da rumschnüffelt, sich einen Tannenzapfen holt, den in die Luft wirft und so weiter. Also mit allem beschäftigt ist, aber nicht damit, irgendwie Kontakt zu mir aufzunehmen. Und das war, aber ich war damals schon, also das muss man wirklich sagen, dass diese Eigenschaft hatte ich damals schon. Ich war schon immer sehr konsequent und sehr geradlinig und so weiter. Also habe ich mir gedacht, das Ding muss funktionieren, das kann gar nicht anders sein. Also habe mich in mein Auto gesetzt. So, es war so ein kleiner, schrottiger, sehr intensiv blauer Suzuki Jeep, ja, und fahre durch den Tunnel am Welpen vorbei, wink nochmal fröhlich und sage Tschüss und fahre weiter, in der Hoffnung, dass das, was in den Büchern steht, hoffentlich stimmt und der Welp kommt dir hinterher. Nun, wir können uns alle denken, wie das ausgegangen ist, nämlich nicht so wie gewünscht. Und da habe ich das erste Mal verstanden, dass Dinge, die in Büchern stehen, in der Praxis oftmals aus verschiedensten Gründen nicht funktionieren. Und ja, ich habe dann geschlagene 15 Minuten zwei Kreuzungen weiter gewartet und dann habe ich mir überlegt, wenn jetzt ein Traktor kommt oder irgendwas, wäre auch blöd, ne? Also habe ich mich geschlagen gegeben, mit zurückgefahren, habe den immer noch komplett an mir desinteressierten Welpen, komplett desinteressiert, wieder eingesammelt und dann sind wir nach Hause gefahren. So, die guten Seiten, die Laila hatte, waren natürlich im Sport, also im Hundsport, im Schutzdienst. Deswegen hatte ich sie mir eigentlich angeschafft, weil ich habe ahnungslos, wie ich war, gedacht, wenn ich einen Hund im Schutzdienst ausbilde, dann verteidigt der mich auch im Ernstfall. So. Und so kam ich zum Schutzdienst. Und da fing alles eigentlich, was ich mit Hunden mache, hatte da seinen Ursprung. Und die Menschen, die dort waren, die waren alle sehr viel älter als ich, also so junge Menschen wie ich damals, was weiß ich, wie alt werde ich gewesen sein? Paar
So Ende
20,
20, oder?
ja, na, noch nicht, ja, irgendwie sowas, ja, genau, ja, gab es da nicht, ja. Und natürlich habe ich Respekt, das hat mir mein Vater gelehrt, ich habe Respekt vor älteren Menschen und die haben halt gesagt, wie es geht. Und in der Fährte hatte ich sehr viel Glück, weil ich hatte einen ganz alten Fährtenmann mit Laila, der war, ich glaube, schon also 78. Und der hat gesagt, Fährte musst du mit Motivation machen, das musst du mit nett machen, das musst du mit Leckerchen machen, das muss dem Hund Spaß machen, sonst wird er niemals hohe Prüfungen laufen. Und ja. Aber der Rest hat mir halt nicht so nette Sachen erzählt. Und aus heutiger Sicht, und deswegen kürze ich das Kapitel in der Regel, wenn mich jemand darauf anspricht, auch ab, weil es bis zum heutigen Tag mich noch bis ins Mark trifft, mich emotional, mich im Herzen so berührt, was ich mit Hunden gemacht habe zur damaligen Zeit. Also so ziemlich gar nichts. Ich habe dann ja nicht nur Laila gehabt, also die haben ja dann gesagt, oh, das machst du aber gut und du hast aber Talent und bla bla bla. Und es ging alles ratzfatz. Also innerhalb von einem halben Jahr habe ich Hunde aus dem Ausland bekommen, um mit denen eine Prüfung zu machen. Die Hunde aus dem Ausland müssen genauso eine Prüfung machen wie die Hunde also die gleiche Prüfung wie in Deutschland, nur in Italien zum Beispiel und in Spanien und so weiter gibt es eben nicht ja, solche, also nicht an jeder Ecke einen Hundeplatz wie hier in Deutschland. Und deswegen bringen die ihre Hunde nach Deutschland zu einem Ausbilder, der bildet die aus zu Schäher 1, hieß es damals. Also Schutzhund 1 Prüfung, Schutzhund 2 oder Schutzhund 3. Und da die mich mit Laila gesehen haben, einfach der Erste hat gestartet, hat mir seinen Hund gegeben, also hat einen Kontakt hergestellt zu jemandem, der einen Schäferhund in Ausbildung geben wollte. Und naja, und so ging es immer weiter. Ich war sehr, sehr erfolgreich, aber man muss ganz klar sagen, dass die Dinge, mit denen, also oder die Mittel und Wege damals waren, das wäre heute alles tierschutzrelevant und zwar zu Recht. Also, wer einmal gesehen hat, wie Zwangsabort aussieht, die einzige Sache, die ich nicht selber gemacht habe, egal, alle anderen Sachen waren schlimm genug. Es ging damals nicht darum, es ging damals nicht darum, über das, worüber wir zwei heute eigentlich reden, ein Hunde mit dem Herzen führen. Wenn es das einem damals gesagt ist, die hätten, weiß ich nicht, also entweder hätten sie schnell noch einen Schnaps geholt oder sie hätten mich für komplett verrückt erklärt, ja. Der Hund war ein Mittel zum Zweck und der Zweck war, sein Ego aufzupolieren, hohe Prüfungen zu laufen mit guten Punktzahlen oder auf den Ausstellungen, was ich auch gemacht habe, eben möglichst vorne mitzulaufen. Das war das, worum es ging und das Mittel dazu war eben der Hund. Ja, aber der Zweck hatte einzig und allein etwas mit Ego zu tun. Und das ist bis zum heutigen Tag der Grund, warum, ich meine, ich bin mittlerweile 50, wenn mir jemand gegenübersteht und mit mir spricht, dann fühle ich relativ schnell, relativ genau und relativ auf den Punkt, spricht da sein Selbst, also spricht da wirklich er mit mir oder spricht da sein Ego mit mir, also das, was gerne höher, schneller, weiter und so weiter haben möchte. Und das habe ich damals gelernt. Also unterscheide das, weil bei mir war es das reine Ego. Ich meine, ist auch normal in dem Alter, ja. Aber bei mir war es das Ego. Das hat mich gesteuert. Ich wollte Erfolge und die hatte ich auch. Also ich hatte innerhalb von 2 Jahren es geschafft. Das war natürlich nur ein kleiner Ortsverein. Also ne, nicht, dass die, die dazu hören, jetzt denken, oh, die hatte da irgendwie Bundesleistungsprüfung oder so. Nee, nee, das war kleines Geschiss. Aber ich hatte innerhalb von, also von sehr kurzer Zeit es erreicht, in beiden Teilen, und zwar so, sowohl im Teil der Ausbildung, also wie viele Prüfungen, mit wie vielen Bewertungen, mit wie hohen Punkten hast du gemacht, als auch im Bereich Ausstellung, also Zucht, als wie viele Hunde hast du vorgeführt, ne, welche Platzierungen hatten die und so weiter. Und das sehr schnell habe ich sowohl in Zucht als in Leistung beide Pokale gekriegt von meinem kleinen Furz-Ortsverein. Und der stand da dann mit meinem Namen und dann war das halt irgendwie echt geil, ja. Und hat was, ja, ist so. Die kleine Anita, die war stolz. Ja, ich habe es geschafft, Alter. Ja, ich will nicht sagen, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Doch, doch, ich habe drüber nachgedacht. Aber es war, wie es war. So. Und
Aber
dann, ja.
ich meine, ich komme ja gar nicht aus dieser Schutzdienstrichtung oder Hundeplatz, Richtung. Das ist irgendwie alles an mir vorbeigezogen. Und wir müssen jetzt auch oder wollen jetzt auch gar nicht über Methoden und so weiter sprechen. Aber was mich schon interessieren würde, ich meine, du als junge Frau, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie feministisch sehen oder so, aber wie hat es denn dein Herz mitgemacht, solche Methoden anzuwenden? Ich weiß, du sagst das Ego und so weiter, aber letztendlich wirst du dich doch des Öfteren wirklich auch mal hinterfragt haben, so wie ich dich kenne, oder?
Ja, also pass auf. Und du kennst mich ja auch jetzt durch HTS. Ich bin schon hart im Nehmen. Also ganz allgemein bezogen auf, ich nenne es jetzt mal Lebenssituation. Ich bin einfach hart im Nehmen. Ich habe gelernt im Laufe meines Lebens, mich abzugrenzen gegenüber Situationen, gegenüber Menschen und gegenüber Gefühlen. Das ist für mich in unserem Beruf auch aus meiner Sicht total wichtig. Aber das war nicht immer so. So, und also eine unglaublich lange Zeit überwog der Respekt vor den Tipps dieser älteren Menschen über meiner persönlichen emotionalen oder auch rationalen Überlegungen. Aber es gab Grenzen. Und es gab zwei Situationen, die möchte ich gerne erzählen, die mich komplett, die haben mich auseinandergenommen, emotional, innerhalb von Sekunden. Das eine war eine Hündin, die ich zum Ausbilden hatte, damals aus Italien. Eine wunderschöne Hündin, die hat alles abgeräumt auf den Ausstellungen. Aber die wollte halt nicht in diesen scheiß Ärmel beißen. Ja, also das, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das heute? Vielseitigkeit heißt das, glaube ich, heute. Also früher hieß es halt einfach Schutzdienst, ja. Und die musste einfach diese Scher-1-Prüfung, also die erste Prüfung machen. Und die war auch in der Unterordnung und so, alles top deluxe, aber die wollte halt nicht beißen. So, habe ich mir damals gedacht, naja, da gehe ich zu jemandem, der Ahnung hat. Das habe ich auch schon immer in meiner Zeit meines Lebens gemacht. Gehe zu Leuten, die wissen, das wissen, was du nicht weißt. Und dann bin ich zu dem damaligen, ich glaube, Landesmeister war der, ich will jetzt nicht lügen, ja. So, und da hat sich den Hund angeschaut im Schutzdienst und hat zu mir gesagt, also willst du jetzt, dass die beißt oder nicht? Und so, ja klar will ich, dass die beißt, ja, weil sonst komme ich ja nicht weiter. Und dann sagt er, häng den Hund da mal an so einen Pflock an, und dann habe ich den Hund da angepflockt. Und sage ich, was ist jetzt? Und dann sagt er, naja, du hast nur eine Möglichkeit. Du musst über einen Wehrtrieb gehen, von dem man übrigens heute behauptet, dass es den gar nicht gibt. Glaub mir, den gibt es. Wehrtrieb heißt nichts anderes, als dass du den Hund in eine für ihn existenziell lebensbedrohliche Situation bringst und er kann nicht weg. Ja. Also guckt er mich an, guckt mir tief in die Augen. Es war November, es war Nebel über dem Hundeplatz, es war gespenstisch, wir waren allein. Und dann sagt er, ich hole mal die Dachlatte. Und
Oh, krass.
da ist irgendwas kaputt gegangen. Also man muss dazu sagen, fairerweise, dass man von damals, heute, keine Ahnung, ich kann überhaupt nicht mehr mitreden, aber damals konntest du von der Ausbildung, besonders wenn du mehrere Hunde ausgebildet hast, von der Ausbildung von Hunden konntest du richtig gut, also es waren sehr gute Nebeneinnahmen zum normalen Job. Also so, und ich werde diese Sekunde, diesen Moment, diesen Hundeplatz, dieses Grau, dieses Kalte, das Knisterte in der Luft, das werde ich nie mehr vergessen. Und er kam zurück und ich habe zu ihm gesagt, pass auf, Name nenne ich jetzt nicht, pass auf, nimm deine Dachlatte, geh zurück. Ich bringe den Hund zurück nach Italien. Und dann bin ich an mein Auto, habe den Hund in die Box gepackt, habe in Italien angerufen und der hat mir ja seinen Hund gegeben, weil ich ja so ein unfassbar vielversprechendes Talent war, was ja so unglaublich schnell Ergebnisse produziert hat. Und der gibt mir den, und ich sage, vergiss es einfach. Komm, sobald du kannst, nach Deutschland. Bis dahin wird mit dem Hund gar nichts gemacht. Nimm deinen Hund, das war's für mich. Ja, vergiss es einfach. Ich werde diese Grenze nicht überschreiten. Warum ich das erzähle? Weil da unterscheiden wir beide uns, glaube ich, auch ein bisschen. Also meine emotionale Grenze zum damaligen Zeitpunkt, nicht heute, zum damaligen Zeitpunkt, die lag mit Sicherheit weit höher als deine, schon immer, ne, in Verbindung mit Hunden. Es heißt, es musste schon was echt Krasses passieren, damit ich sage, so, jetzt ist aber auch bei mir gut, ja. Und dieser besagte Ausbilder hat dann, ich glaube, ein halbes Jahr später hat er mich angerufen und hat gesagt, Anita, komm mal, hier ist was, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, guck dir das mal an. So, und dann komme ich dahin und zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, Zwangsapport war normal, Teletakt war noch nicht, also Stromreizgerät war noch nicht verboten. Und da war ein Dobermann, der sollte apportieren und der hatte ein Stromreizgerät an. Und die Stromreizgeräte von damals und die von heute, das ist nochmal ein nicht unerheblicher Unterschied, das kann ich dir sagen, ja. Also die von damals hatten keine 100 Stufen, sondern maximal 10. So, auf jeden Fall steht er da, der Dobermann in Grundstellung, er wirft das Holz, er sagt, bring, der Hund sagt, leck mich, der schießt den ab, Stufe kann ich dir gar nicht sagen, auf jeden Fall war es noch nicht die höchste Stufe und dieser Dobermann bewegt sich einfach nicht vom Fleck. Also einfach gar nicht. Also einfach null, null, null. Und ich gehe davon aus, dass der schon wusste, was er zu tun hat, weil selbst ein Schutzdienstler alter Schule von damals macht ja nicht einfach einen Teletakt drauf, drückt drauf, sagt bringen und erwartet,
Mhm.
dass der Hund das mal, also dem war schon, ne? Also ich gehe mal davon aus, der hat ihm das schon vorher beigebracht, ja. Er hat es halt nur nicht zuverlässig gemacht, ja. Naja, und dann kam die nächste Stufe und dann kam die höchste Stufe und ich stand ungefähr so 10 Meter entfernt oder so. Und weißt du, auf Stufe 10 musst du dir das so vorstellen, du hast an den Ohren, es war ein kopierter Dobermann, an den Ohren des Hundes hast du die Vibration vom Strom gesehen. Verstehst du? Es ist
Oh.
Strom durch seinen ganzen Körper geflossen. Und er hat es nicht gemacht. Und dann ist etwas passiert, was das war das Ende von allem und der Anfang von ganz vielen anderen Dingen. Das war der Moment. Und der hat sich dann bei dieser ganzen Nummer irgendwann, hat er mir den Kopf zugedreht und hat mir tief in die Augen geschaut. Keine Angst, kein Schmerz, keine Wut, keine Aggression. Da stand nur eins in seinem Blick. Na, und was machst du jetzt? Ja, wenn
Oh,
du,
da habe ich Gänsehaut.
und wenn du das erlebt hast, wenn du so einen Hund mal gesehen hast, der sich, egal, der hätte, ist egal, was du mit dem gemacht hättest, Jules, ist egal. Der hätte immer gesagt, ja, komm wieder, wenn du es kannst. Wo du hingehst, komme ich schon zurück. Und das war, also zum einen der Schäferhund, da dieser Novemberabend und zum anderen der Dobermann. Und dann war innerlich vorbei. Und ich bin halt, so bin ich halt, so bin ich mein ganzes Leben lang gewesen. Ich bin ein Mensch der Extreme. Ich steige mich extrem rein, ich bin extrem motiviert. Aber genauso extrem beende ich Dinge, wenn es keinen Sinn mehr für mich ergibt. Ja, wenn es, wenn einfach klar ist, hey, das Ding, das geht auf gar keinen Fall. So weiter. So. Parallel dazu, jetzt kommen wir langsam ein bisschen zum Ende, hatte ich ja auch noch einen Job. Also ich habe verschiedene Dinge gemacht nach dem Studium. Ich habe Vertrieb gemacht und ich habe
Was hast du denn für einen Vertrieb gemacht? Das sind ja
ich habe
Seiten, die ich noch nie gehört habe.
ne, ich hab, für ein Stadtmagazin Anzeigen verkauft. Ach so, diese Werbeanzeigen verkauft. Ja. Und es ist ja nun mal so, ne, wenn ich eins kann, dann ist es verkaufen und das hat mir auch Spaß gemacht. Also ich mache sowieso keine Sachen, die mir keinen Spaß machen, aber so war es ja nun mal. Ja, genau. Und parallel war es aber so, dass die Arbeit der Grafiker mir nicht gefallen hat, die gemacht haben. Und wie ich halt so bin, habe ich gesagt, na, kannst du auch selber machen, ne? Mit Corel Draw. Ich garantiere, 90% der Zuhörer kennen das Programm nicht mehr. Corel Draw. Mit Corel Draw habe ich dann selber Anzeigen gemacht. Und dann habe ich noch ganz kurz 14 Tage in meinem Leben, also nur ein einziges Mal 14 Tage, war ich angestellt als Grafikerin für eine Werbeagentur. Und die wiederum hatten ein großes Möbelhaus als Kunden. Und die fanden mich ganz toll, aber die Agentur nicht. Und die haben mir, und das kam mir sehr entgegen, weil ich fand, diese Angestellten-Dasein habe ich ja nie mehr in meinem Leben. Und wenn ich unter der Brücke verrecke, aber das mache ich nicht nochmal. Und die haben mir diesen Auftrag gegeben, exklusiv. Ich meine, ich war ein ganz junges Mädchen, ja, und habe wirklich unfassbares Geld verdient. Und ja, parallel passierte das alles mit den Hunden, was ich gerade beschrieben habe. Wo ich sage, jetzt geht es für mich nicht mehr weiter. Und dann war ich ungefähr so 2 Wochen komplett lost. Also ich wusste, ich kannte auch nichts anderes. Ne? Das muss man, ich meine, die das kritisieren werden jetzt und verurteilen, oh, wie kannst du mit Hunden umgehen? Nee, ja, außer, ja, heute könnte ich es auch nicht mehr. Aber damals war einfach eine andere Zeit und ich habe was anderes gelernt. Und ich war auch in einem Alter, wo man autoritätshörig ist und so. Na egal. Auf jeden
Du,
Fall.
ich kenne das total. Meine Eltern, also wir hatten auch Schäferhunde oder einen Schäferhund, als ich klein war. Und ich meine, ich bin 1989 geboren. Das heißt, wir hatten 1989 einen Schäferhund aus dem Tierheim und der hat einfach im Zwinger gelebt. Würde ich das heute noch so machen? Auf keinen Fall. Damals kannte ich es aber nicht anders. Und das war für mich normal. Also ich weiß schon, was du meinst. Nur es ist natürlich super emotional, sowas zu hören und super krass, weil es in der heutigen Zeit eigentlich und hoffentlich nicht mehr so ist. Und wichtig ist aber, dass das erzählt wird, finde ich, weil genau das ist ja Das sind ja deine Wendepunkte im Leben gewesen.
Absolut.
Und deswegen
Ja.
definitiv super, dass du das erzählt hast. Das würde auch nicht jeder machen.
Ja, aber
Trotzdem,
dafür.
auch mich hat es gerissen. Mich hat es auch gerissen. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich hocke hier mit Gänsehaut, weil ich es echt krass finde.
Ja, und das war ja auch, ich sag mal, das war Sinn der Übung, also das ist die Idee von diesem Podcast, den wir beide ja hatten. Genau das. Ich erzähle euch ganz ehrlich, ganz authentisch, ganz echt, die Dinge, die ich getan habe, und zwar mit meinen eigenen Händen, im Gegensatz zu denen, die kritisieren, ohne jemals was mit den eigenen Händen zu machen. Da werden wir beim Thema Klickertraining in einer anderen Folge nochmal drauf kommen. Ja, schön kritisieren, aber hier in die eigenen Hände. Na egal. Jedenfalls, um das mal wieder rund zu machen, jetzt vielleicht für die nächste Folge, ist es halt so gewesen, dass ich diesen Werbeauftrag hatte, diesen Riesenwerbeauftrag, und dann hat mir parallel ungefähr 2, 3 Wochen, nachdem das mit dem Schäferhund und danach mit dem Dobermann war, hat mir eine Freundin ein Seminarticket geschenkt für Eckhard Lind. Den kennt heute in der Regel kein Mensch mehr. Das war der Spiel-Motivationsguru schlechthin. So. Und
Komplette
dann bin
Gegenteil quasi.
das komplett, also noch, also kompletter geht gar nicht, weißt du? Und ich fahre zu diesem Seminar, und ich habe zum allerersten Mal, zum damaligen Zeitpunkt in meinem ganzen Leben, einen freudig arbeitenden Hund gesehen. Und zwar richtig freudig. Ja, ob das jetzt wieder gut ist, das diskutieren wir nicht mehr heute. Ja, aber also nein, nicht falsch verstehen. Freudige Hunde, Hunde, die freudig arbeiten, super, ne? Aber es gibt natürlich auch das in die falsche Richtung, wo der Hund dann zu so einem Junkie wird. Aber das war eine Offenbarung, Jules. Ich habe mich überhaupt, ich saß da, ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich habe gedacht, aha, so, diese Welt ist ja, da gibt es ja noch viel mehr als das, was ich kennengelernt habe. Ja. Ja, und so hat es sich dann, und das Leben tut, was das Leben tut. Also mein Leben macht immer Dinge, immer wenn ich denke, was willst du denn jetzt wieder von mir leben, habe ich in meinem Leben gelernt, das Leben sagt einfach nicht so weitermachen wie jetzt. Einfach ändere was. Und so war es damals auch. Ich habe dann den Auftrag verloren. Das wäre abendfüllend zu erzählen, wie das passiert ist. Vielleicht machen wir da bei der nächsten Folge die Einleitung draus, wie ich diesen Auftrag verloren habe und auf einmal mit nichts dastand. Ja. Aber ich hatte halt Geld, ja, weil das hatte ich verdient. Und nach diesem einen geschenkten Seminar bin ich dann eben zu weiteren Seminaren gefahren, habe dann angefangen, dort zu arbeiten. Und so ging die Geschichte dann irgendwann weiter.
Punkt, Punkt,
Punkt.
Punkt. Eine Frage noch zum Schluss.
Ja.
Bist du Nero, dem Hund, der dir ja wirklich Sorgen bereitet hat, und aber auch Laila dankbar dafür, was passiert ist und warum das passiert ist?
Also das ist ein Riesenunterschied, was die beiden Hunde betrifft, weil bei Nero ist es so, dass ich bin das bis zum heutigen Tag nicht losgeworden, dass ich ihm nicht helfen konnte. Ich konnte ihm einfach nicht helfen. Ich wusste nicht, was das Richtige ist zu tun, um sein Leben besser zu machen. Weil wenn du das gesehen hast, ich meine, Jules, ich musste den, wenn ich dann mal spazieren gegangen bin, immer nur in Begleitung. Und ich musste den Original, wenn ein anderer Hund kommt, an den Baum binden. An den Baum binden. Ich hätte den nicht halten können. Der wollte den umbringen. Und das ist bis heute. Das ist wie so ein, wie nennt man sowas? Das ist, weißt du, wie so ein kleiner Stein, der auf der Seele liegt. Also früher war es ein ganz großer Stein, jetzt ist es halt noch ein kleiner Stein, aber der liegt da immer noch. Und ich kriege den auch nicht weg, weil ich wusste ja nicht wie. Und
Du kannst es dir selbst nicht verzeihen,
ich kann es
meiner
mir
Meinung
nicht,
nach.
ich kann es mir nicht verzeihen. Genau, das kann ich mir nicht verzeihen. Bei Laila ist das eine ganz andere Nummer. Laila war. Lass mich ganz kurz überlegen, dass ich jetzt keinen Scheiß erzähle und irgendeinen Hund vergesse. Ich hatte ja so viele. Laila war die größte Lehrerin ever, ever. Ever, ever. Die hat ja, ich meine, ich habe jetzt nur mal erzählt, dass sie sich nicht hat abrufen lassen. Die hat natürlich das ganze Programm, ne? Leine ziehen, Artgenossen anpöbeln, such dir was aus, ne? Aber also kein Vergleich mit Nero. Weil für mich, Nero hatte für mich ein echtes Problem und Laila konnte ich einfach nicht handeln. Bis ich verstanden habe, wie dieser Hund tickt. Und es war ein, lass mich kurz überlegen, wie man das beschreiben kann. Das war ein Hund, der hätte alles für, oder der hat alles für dich getan, in dem Moment, wo du als echte, klare, eindeutige Persönlichkeit vor ihr gestanden hättest. Dann hat die, und so war es auch, man muss fairerweise dazu sagen, da war sie schon, als wir diesen Stand erreicht haben, war sie bestimmt 8 oder 9. Als wir an dem Punkt angekommen sind, dass wir konnten über Blickkontakt kommunizieren, wir konnten, wir waren eine Einheit, bei der sie aber immer, immer mehr Respekt bekommen hat von mir, als ich von ihr gefordert habe. Immer, immer. Ich war immer derjenige. Ich musste immer, also jetzt mal ein bisschen doof ausgedrückt, ich musste ihr immer huldigen. Und wenn ich ihr ausreichend gehuldigt habe, dann hat sie gesagt, ja, dann mache ich auch mit bei dem Spiel. Und dann
Ich
wurde
erkenne Parallelen zu
sie.
deiner späteren Arbeit und ich finde, das ist
Ja.
der perfekte Punkt,
Ja.
jetzt wieder ein kleines Punkt, Punkt, Punkt einzubauen. To be
Ja.
continued, weil Folge 2 wartet mit Sicherheit auch schon auf die Zuhörer.
Genau, so machen wir das. Also,
Wir hören uns in
da
2 Wochen, ihr
draußen
Lieben.
in 2
Tschüss.
Wochen. Ciao.